Herzlich willkommen beim ImproLife Podcast. Agile Methoden und Trainertools für die Arbeitswelt 4.0. Ich bin Ella Amann und heute wieder im Gespräch mit Claudia Hoppe.
Herzlich willkommen zum ImproLife Podcast. Dies ist die zweite Folge der Reihe Agilität im Training. Mein Name ist Claudia Hoppe. Ich sitze zusammen mit Ella Amann von der ImproLife Akademie. Und diese Folge trägt den Titel Agile Skills, agile Trainer. Ella, wir haben schon in den vorigen Folgen ein bisschen was über Agilität gehört und dass die Arbeitswelt immer agiler wird und mehr von Mitarbeitern und Führungskräften abverlangt als früher. Mhm. Wie sehen denn diese neuen Anforderungen genau aus?
Ja, also die Kernanforderungen leiten sich im Grunde genommen aus einem Spannungsfeld ab. Wir haben, glaube ich, über das Spannungsfeld ja in der letzten Folge schon mal gesprochen, dass wir so diese Seabelt haben, also diese strukturierte, hierarchischen Strukturen, wo wir Sicherheit schaffen, wo wir stabile Verhältnisse haben, wo die Modelle eher einfach sind und klar strukturiert sind und wo wir so sehr definierte Vorgaben haben und eben auch hierarchische Strukturen haben. Das ist so das klassische Management, aus dem wir jetzt ja kommen. Wir hatten ja auch schon ein bisschen von dem mechanistischen Weltbild so gesprochen. Und was jetzt halt dazu kommt, das ist nicht ganz neu, aber das wird jetzt quasi erst neu diskutiert, sind diese Strukturen, die wir eben auch agil nennen. Das heißt, das sind diese Strukturen, die uns mehr Flexibilität und Anpassungsfähigkeit abverlangen, weil wir jetzt durch die neuen Technologien in Situationen sind, wo wir eigentlich permanent unbekannte Situationen managen müssen. Also ganz einfaches Beispiel, du hast halt morgens deine To-Do-Liste geschrieben. Früher hätte man die jetzt irgendwie abgearbeitet über den Verlauf des Tages und heute wissen wir einfach, wenn du morgens eine To-Do-Liste machst, dann ist die nach 10 Minuten schon wieder hinfällig, weil sich viele Elemente, Impulse, Unterbrechungen, also quasi du bist permanent eigentlich diesen etwas leicht chaotischen Strukturen ausgesetzt. Das ist das eine, was dazu kommt, nämlich die Frage, wie können wir flexibel und anpassungsfähig mit dem Unbekannten umgehen? Und die andere wichtige Frage ist, wie können wir generell im Einsatz mit agilen Methoden, die ja jetzt immer populärer werden, auch im Einsatz, das heißt, dass wir vernetzte Strukturen haben, dass wir lernen müssen, in selbstorganisierten Teams zu arbeiten, dass wir ein neues Führungsverständnis entwickeln, dass wir aber auch ein komplett neues Verständnis für Teamarbeit und Kommunikation entwickeln und so weiter. Und hinter diesen quasi Spannungswelten zwischen hierarchischen, klassischen Strukturen und eben diesen vernetzten, interaktiven, agilen Strukturen, die in Echtzeit quasi auf die Anforderungen der Arbeitswelt reagieren. Und dieses Spannungsfeld müssen wir quasi uns heute neu anschauen. Und da braucht es zu den traditionellen Skills eben auch zusätzlich neue Skills. Und die werden ein bisschen, im Moment plakativ mit den Skills der VUCA-Welt bezeichnet. Und was wir aber tun im Training ist, dass wir immer sagen, du brauchst beides. Also du brauchst immer noch nach wie vor traditionelle Skills, genauso wie die der VUCA-Welt. Nur die Kombination ist das Spannende heute. Und diese neuen Anforderungen der Arbeitswelt kann man insgesamt so zusammenfassen, dass Mitarbeiter eben heute flexibler lernen müssen, in Echtzeit, in Projekten auf das zu reagieren, was jetzt gerade an Anforderung da ist. Und das bedeutet zum Beispiel, dass damit auch Trainer lernen müssen, Arbeits- bzw. Trainingssettings zu schaffen, in denen Teams genau dies tun können. Also wir unterrichten nicht mehr quasi Informationen auf oder Lerninhalte auf, wie sagt man so schön, auf Halde. Nach dem Motto, du lernst jetzt heute hier so 2, 3 Skills und die kannst du dann mal vielleicht irgendwann in einem halben Jahr anwenden oder vielleicht auch gar nicht. Sondern wir schauen im agilen Training heute, was muss das Team gerade lernen, was muss der Mitarbeiter jetzt gerade lernen, damit er die Aufgaben, die jetzt gerade anstehen, in Echtzeit gut bearbeiten kann. Und daraufhin richten wir sehr flexibel unser Training aus. Und das ist eine komplett neue Ausrichtung für die meisten Trainer, die jetzt traditionell gelernt haben.
Es klingt für mich ein bisschen so, als wenn all dies sowohl die Gegebenheiten in Firmen und in Unternehmen als auch die Anforderungen an Trainer ja, tatsächlich sehr, sehr flüchtig sind und eine hohe Präsenz, eine hohe Wachsamkeit und Gewahrsamkeit von den Leuten erfordern.
Genau, ja, das ist mit eins der ganz, ganz wichtigen Themen, auf die wir dann später auch nochmal eingehen, wenn wir auch über das Thema Inner Work sprechen. Das heißt also, wir haben heute extrem hohe Anforderungen an den Mitarbeiter, präsent, achtsam zu sein, zu wissen, wie es ihm geht, gute Standortbestimmung hinzubekommen, damit er wirklich auch weiß, wie kann ich mich jetzt hier in diesem Moment selbst motivieren, wie kann ich quasi in meinen Kompetenzen wachsen. Das heißt, dass ich das, was ich gerade tue, dass es mir auch gut tut. Also gerade wenn wir uns das ganze Gesundheitsthema im Moment angucken. Also wir brauchen nicht Mitarbeiter, die quasi noch mehr wie ein Roboter funktionieren und noch belastbarer sind, sondern wir brauchen wachsame, achtsame, aufmerksame Mitarbeiter, die sofort rückmelden können und zurücksignalisieren können an die Führungskraft. Stopp, ich bin hier in einer Überforderungssituation XY oder wir müssen hier reorganisieren, damit ich quasi in meiner Arbeitsqualität gut, zufrieden und auch produktiv bleiben kann. Und diese Rückkopplungsprozesse, die gab es so in den letzten Jahren nur sehr wenig. Also das heißt, die Mitarbeiter haben zum Beispiel immer mehr Arbeit auf sich genommen, sind mit immer weniger Mitteln haben sie versucht auszukommen und haben sich halt dann die Wochenenden freigenommen, die Arbeitstage wurden dann zu Arbeitsnächten und so weiter, dann wurde die Arbeit mit in den Urlaub genommen, die Allzeiterreichbarkeit durch die sozialen Medien und überhaupt durch den Einsatz von Handys und so weiter. Diese Thematiken kennen wir alle und es wurden da zum Beispiel nie ordentliche Grenzen gesetzt. Also diese Entgrenzung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und das muss heute wieder gelernt werden, dass ich als Mitarbeiter lerne, meine Grenzen zu setzen und zu sagen, bis hierhin gehe ich mit und hier ist ein Stopp, hier ist mein Privatleben, da ist das Arbeitsleben und das muss man aber heute in viel kleineren Mikroeinheiten schaffen, also weil wir eben eine Rundum-Erreichbarkeit haben. Und trotzdem müssen wir im Rahmen dieser neuen Arbeitsbedingungen Kompetenzen entwickeln, dass wir quasi in der Art diese Mikrogestaltung hinbekommen, dass es uns dabei aber trotzdem gut geht.
Sind denn Führungskräfte dafür überhaupt ja vorbereitet, gewappnet, dass Mitarbeiter ihnen permanent rückmelden, hier ist meine Grenze oder bis hierhin kann ich gehen und nicht weiter. Meine Erfahrung ist so ein bisschen, dass Führungskräfte ganz froh sind, wenn die Mitarbeiter so vor sich hin wursteln und sie im Grunde nur kontaktieren, wenn entweder die Arbeit fertig ist oder wenn irgendwas schief läuft und sie irgendwas brauchen. Und ansonsten ist es eigentlich ganz schön, wenn man mit den Mitarbeitern erstmal nichts weiter zu tun hat, so.
Ja, das kann ich ein bisschen bestätigen, so aus dem, was mir auch Seminarteilnehmer schildern, in Seminaren schildern. Ja, das ist sicherlich noch so. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass sich jetzt auch immer mehr Führungskräfte einem neuen Führungsstil gegenüber öffnen. Weil wir müssen ja immer bedenken, jede Führungskraft ist auch selber Mitarbeiter einer anderen Führungskraft. Das heißt also, die Sensibilität dafür zu schaffen, dass Rückkopplungsprozesse und dieses Rückmelden von Fehlern, von Schwachpunkten und so weiter, dass es einfach zu einer produktiven Lernkultur dazugehört. Und wenn wir da wieder die richtige Kommunikationsebene für schaffen und wenn das wenn das auf einen kulturell guten Boden wächst oder fällt, den wir mit dem Team gemeinsam kreieren können, dann sind solche Rückmeldungen auch nicht mehr problematisch. Aber wir brauchen natürlich da eine große Offenheit von Mitarbeitern und auch Führungskräften, die auch diese Rückmeldungen einfordern. Ich meine, wenn ich natürlich eine Führung habe, die sagt, okay, Augen zu und durch, am besten ich kriege links und rechts nichts mit, dann haben wir natürlich einen schlechten Boden dafür. Aber wenn wir eine wache Kultur haben und auch die Mitarbeiter gelernt haben, sich im Team selber immer wieder rückzukoppeln, was läuft nicht, und das in Mikroeinheiten machen, dann haben wir auch gar nicht so ein großes Bewertungsthema. Das ist eine Frage von Gewohnheit. Na, das müssen die Gehirne trainieren, das müssen wir in der Kommunikation trainieren, das ist eine Übungssache, das ist eine Erlaubnisfrage. Dürfen wir in so einer Kultur sein? Also können wir in so einer kreativen, innovativen Kultur miteinander umgehen? Und haben wir auch die Möglichkeit, das auch zu üben und zu trainieren, wie das überhaupt geht? Also das sind wirklich neue Skills, die wir lernen müssen. weil wir es von Kindheit auf an nicht unbedingt gewohnt sind, diese Rückmeldungen zu geben und dem Lehrer zu sagen, stopp, Herr Müller, ich kann jetzt gerade nicht lernen, weil so wie Sie mir den Stoff gerade vermitteln, verstehe ich das nicht. Mhm. Na, also mit so einer Kultur sind wir ja nicht gerade aufgewachsen.
Oder auch einfach, weil es vielleicht um 8 Uhr morgens noch ein bisschen zu früh ist.
Ja, ja. Und das, ich meine, es gibt ja jetzt die schöne Forschungsprojekte, ne, wo man dann eben auch sagt, wie ist es, wenn wir die Kinder mal erst um 9 zur Schule gehen lassen und gleitende Lernzeiten einführen. Und man sieht ja, dass man Erfolg damit hat. Mhm. Wir wissen ja heute eben aus der Forschung, dass es eine biologische Uhr gibt und dass es unterschiedliche Lernstile gibt und nicht jeder funktioniert da gleich. Und Umgang mit Diversität und Umgang eben auch mit verschiedenen Charakteren, Lernstilen, Arbeitsstilen, und das ist das, was wir heute in der neuen Arbeitswelt halt brauchen. Und das ist das, was Trainer dann heute vermitteln müssen. Und damit sie das wiederum vermitteln können, müssen sie es erstmal auch selber verstehen und lernen und auch an sich selber begreifen.
Das heißt, die primäre Zielgruppe von euch sind immer noch und nach wie vor eigentlich die Trainer und weniger die Mitarbeiter und Führungskräfte selbst, oder?
Ja, es ist sowohl als auch. Wir haben natürlich auch Mitarbeiter- und Führungskräftetrainings, aber wir sind eben als Institut darauf spezialisiert, Multiplikatoren auszubilden. Das heißt, wir stecken dadurch eben auch in einer sehr, sehr starken Verknüpfung durch die Multiplikatorenausbildung, dass wir natürlich, wir können keine Multiplikatorenausbildung machen, wenn wir nicht am Endkunden arbeiten. Also wir könnten jetzt niemals sagen, wir bilden nur noch Multiplikatoren aus, weil dann würden wir nicht mehr am Puls der Zeit sein, was ist da wirklich gerade los. Aber wir kombinieren eben beides. Und das ist auch gerade in dem neuen Bereich, in dem wir arbeiten, in dem auch so viel Veränderung passiert, extrem wichtig. Weil wenn ich heute eine Firma 2 Jahre begleite, dann habe ich nach 2 Jahren ganz unterschiedliche Trainingsthemen, die ich dann wieder 1:1 an meine Trainer weitergebe. Und das ist ja auch eine Kulturentwicklung, die wir mit beobachten, mit begleiten. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade wieder einen Kunden, für den haben wir vor 3 Jahren ein Trainingskonzept entwickelt und haben jetzt im Führungskräftekonzept, also setzen wir gerade völlig neu auf, weil wir einfach gemerkt haben, dass sich die Anforderungen der Führungskräfte in den letzten 3 Jahren so geändert haben, dass wir es adaptieren müssen. Und das ist ja auch etwas, womit man im klassischen Training nicht unbedingt aufgewachsen ist. Damals hast du ein Konzept gemacht, dann hast du das ein paar Jahre gemacht und dann war das gut. Ne? Wir fangen morgens um 8 Uhr an und hören um 17 Uhr auf und haben in den Zwischenstufen das und das gemacht. Heute ist es nicht mehr so. Du machst heute ein Training, das kannst du vielleicht eine Zeit lang X anwenden und dann musst du es für einen Kunden wieder adaptieren, dann muss es wieder angepasst werden. Und das verlangt auch vom Trainer ganz andere Skills und auch kreativere Skills. Ne?
Ja, ich komme nochmal zu den neuen Anforderungen an die Arbeitswelt 4.0 zurück. Du oder ihr von der ImproLife Akademie, ihr habt 8 verschiedene Prinzipien oder Punkte, Charakteristika formuliert, die diese neue Arbeitswelt ausmachen. Was fällt da noch drunter? Du hast ja schon einige
genau,
genannt.
Genau, ich habe schon ein bisschen über die Flexibilität gesprochen, die wir brauchen, dass wir das Echtzeitlernen lernen müssen, wie das funktioniert. Dann ganz großes Thema, wie kriege ich Selbstmotivation hin und dass ich ein Selbstlernen, ein Selbstkompetenzlernen auch entwickle als Mitarbeiter. Dann brauchen wir ganz definitiv mehr Zugang zu Selbstverantwortung und Selbstständigkeit, was wiederum A damit zu tun hat, worüber wir gerade gesprochen haben, dass ich auch dadurch leichter meine Grenzen setze, meine Arbeit besser organisiere und auch mit Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten besser umgehen kann. Und wenn wir jetzt auch nochmal an das ganze Thema Komplexität denken, wie gehe ich mit unvorhergesehenen Situationen um, das ist ein ganz wichtiger Skill, den wir eben heute lernen müssen. Die Teams müssen sich heute besser selbst organisieren, Arbeitsabläufe vereinfachen, das heißt immer wieder in diesen Rückkopplungsschleifen sein, wie können wir Arbeit optimieren und verbessern und wiederum nicht in dem Sinne, dass wir noch mehr Belastung auf die Mitarbeiter packen, sondern dass es wirklich leichter wird, dass es angenehmer wird, dass es einfacher wird. Dann brauchen wir das große Thema Commitment. Also wie kriege ich wirklich Teams dazu, dass sie sich zu gemeinsamen Zielen, Werten und Arbeitsprinzipien committen? Weil das brauchen wir, um die Arbeit beschleunigen zu können, damit diese Diskussionen wegfallen. Und wenn zum Beispiel das Commitment ist, ganz einfaches Beispiel, jeder kann morgens aufstehen und ein paar Körperübungen machen, damit er wirklich irgendwie wieder sein Gehirn und seinen Körper durchlüftet, damit die Arbeit weitergehen kann. Und es ist das Commitment da, dass jetzt keiner albern irgendwie keiner dazu eine alberne Bemerkung macht, dann können wir mit so einem Commitment eine andere Arbeitskultur schaffen. Als wenn jetzt ein Mitarbeiter zum Beispiel lernt, sich vom Embodiment her wirklich ein bisschen besser, flexibler zu organisieren und sich zu strecken und zu recken und Dinge zu tun, die ihm gut tun, und du hast dann jemanden daneben sitzen, der einfach das nur belächelt oder eine dumme Bemerkung macht. Und das sind so Kleinigkeiten, also gerade für Trainer, die jetzt im Gesundheitsbereich arbeiten. Das sind immer so Beispiele, da führen wir was ein, aber das wird nicht adaptiert und angenommen, weil einfach die Kultur nicht stimmt. Und dann haben wir natürlich das ganz große Thema auch der Resilienz, dass wir eben schauen, dass wir über unsere Arbeit Prophylaxe betreiben. Das heißt, dass weniger Krisen entstehen, weniger Konflikte entstehen, dass wir im Vorfeld schon lernen, Konflikte zu vermeiden und dann natürlich auch, wenn es dann zu Konflikten und Krisen kommt, aber leichter und besser mit ihnen umgehen. Das heißt also, dass diese Form von Selbstorganisation verlangt zum Beispiel da ein ganz neues Denken auch von Führungskräften, dass in Zeiten einer Krise zum Beispiel nicht der Mitarbeiter entscheidet, der offiziell die Entscheidungsbefugnis hat, sondern der Mitarbeiter, der dann näher dran am Problem ist. Und da gibt es so viele kleine Regeln, wo die Forschung aber ganz tolle Ideen entwickelt hat, wie man das machen kann. Und das haben wir uns nicht alles selber überlegt, sondern da gibt es einfach gute Forschung dazu, die das untersucht hat. Und diese Prinzipien, die vermitteln wir dann unter anderem eben auch in diesen Kursen.
Was ich feststelle, ich habe mich ja nun auch selbstständig gemacht, nachdem ich 10 Jahre lang angestellt beschäftigt war. Und ich merke immer wieder, dass dieses, was man unternehmerisches Denken nennt, zwar oft bei den Inhabern und Führungskräften einer Firma vorhanden ist, aber nicht unbedingt bei den Mitarbeitern. Dass da so eine gewisse, ich nenne es jetzt mal fies, Passivität vorherrscht, so nach dem Motto, ah, ich bekomme ja mein Geld und ich mache zwar meine Arbeit und ich will die auch gut machen, also jetzt gar nicht mit einem negativen Mindset, aber sozusagen, ich mache das, was in meinem Arbeitsvertrag steht und mehr nicht. Und was sich hingegen die Führungskräfte und Unternehmer wünschen, ist oft, dass die Mitarbeiter eine ähnliche Verantwortung, Eigenverantwortung, Verantwortung für die Firma übernehmen, zumindest geistig und mit so einem Mindset daran gehen. Glaubst du, trifft es das, was ihr ungefähr machen wollt? Und meinst du, man kann das trainieren? Oder was mich auch immer beschäftigt, ist die Frage, was sind denn die Ursachen dafür, dass Mitarbeiter so eher dieses etwas, nenn's jetzt mal fies, faule haben, passive haben, dass sie sozusagen sich um ihren Arbeitsbereich, um ihr Silo kümmern und sozusagen das Weitere nicht sehen.
Ja, das ist natürlich ein ganz, ganz riesenspannendes, großes Feld.
Was ja, wir da ein auch kleines haben. Fass.
Und
ja.
Von hier sprechen wir jetzt noch 2 Stunden weiter, diese Episode. Also wir versuchen das unter verschiedenen Aspekten zu sehen. Also das eine, was wir uns da anschauen müssen an der Stelle ist, dass wir über unser Persönlichkeitsprofil und über die Diagnostik sehen können, welche primäre Arbeitsform ist gut für den Mitarbeiter. Also da gibt es einfach unterschiedliche Grundbedürfnisse. Diese Grundbedürfnisse spiegeln sich dann auch in der Form der Arbeit wieder. Und es gibt eben Mitarbeiter, die für die ist es sehr, sehr wichtig, immer wieder aktiv Veränderungen voranzutreiben, sehr dynamisch zu arbeiten, also hochaktiv immer wieder auch ein Stück weit Risiko einzugehen, unternehmerisches Risiko einzugehen, Dinge zu verändern, anzupacken, Ideen, Visionen umzusetzen, schnelle Ergebnisse zu erzielen. Also das ist eine Unternehmerpersönlichkeit, die, wenn die primär aktiv ist, zum Beispiel dann so eine Persönlichkeit hat. Dann gibt es aber andere Mitarbeiter und die sind auch ganz, ganz wichtig und die brauchen wir auch. Nehmen wir mal im IT-Bereich gibt es ganz viele Mitarbeiter, die primär so einen ruhigeren Anteil haben. Das sind die fantasievollen, kreativen Mitarbeiter, die zurückgezogen die Arbeit, die an sie delegiert wird, dann einfach ausführen und große Freude daran haben, in großer Detailfreudigkeit und kreativ Lösungen für Probleme zu entwickeln. Und wenn wir uns diese Spanne einfach mal angucken, zwischen einem hochdynamischen, veränderungsbewegten, also Mensch, der so eine typische Führungsnatur auch vielleicht hat, wie man sie oft so vorstellt, und einem Mitarbeiter, der wirklich für sich sagt, mir reicht es aus, wenn ich die Lösungen, die mir geboten werden oder die Probleme, die mir geboten werden, wiederum von der Führungskraft einfach gut zu lösen und meine Arbeit zu tun und das gut zu tun, dann sehen wir da schon zwei ganz, ganz unterschiedliche Motivationen, morgens zur Arbeit zu gehen. Der eine delegiert gerne, also der hat viele Ideen, macht's aber nicht gerne. Und der andere hat nicht unbedingt so viele eigene Ideen, also der muss nicht von morgens bis abends seine eigene Firmenidee verwirklichen. Aber er mag es einfach, wenn Menschen kommen und sagen, hier ist ein Problem, bitte löst das. Und diese Spanne zeigt, dass es unterschiedliche Bedürfnisse geht und die müssen wir uns anschauen. Und wir bewerten das erstmal nicht, sondern wir gucken, kann dann der Mitarbeiter als Führungskraft seine Bedürfnisse leben und kann der Mitarbeiter eben als Mitarbeiter seine Bedürfnisse leben. Und wenn wir uns jetzt so Führungskräfte angucken, sehen wir da natürlich auch gerade eine große Problematik. Also wenn wir zum Beispiel diesen ITler uns anschauen, das passiert ja sehr häufig, was wir erleben, wenn wir in IT-Unternehmen arbeiten, wenn der dann plötzlich aufgrund seiner hohen fachlichen Kenntnisse dann Führungsverantwortung übernehmen muss und dann als ruhigerer Anteil dann plötzlich 20 Leute zu führen hat. Dann führt es oft dazu, dass diese Führungskraft innerhalb von zwei Jahren in einem Burnout landet oder in einer Überforderungssituation landet, weil die Arbeit, nämlich ständig mit anderen Menschen im Teammeeting zu sein, zu delegieren, Visionen nach vorne zu treiben, hoch selbstaktiv zu arbeiten und so weiter, weil das gar nicht der Grundnatur entspricht. Und umgekehrt, wenn wir jetzt eine hochaktive Führungskraft haben und die soll ab morgen ganz hoch einfühlsam sein und sehr empathisch sein und sehr sozial ausgerichtete Führung und so weiter, das würde auch nicht funktionieren. Und dafür haben wir eben verschiedene Anteile, die wir uns dann anschauen, diesem inneren Parlament von Zeiss. Und dort können wir eben gucken, wie ist die Teamkultur, wie ist die Kultur des Mitarbeiters. Und das versuchen wir im ersten Schritt auszubalancieren. Also dass wir quasi gucken, nicht ist der eine faul oder unmotiviert, sondern was braucht er und hat er dafür die besten Umstände, dass er gut gedeihen kann. Und das Zweite ist, dass wir natürlich auf die Generationen gucken müssen. Was wir im Moment schon wahrnehmen, ist, dass die neuere Generation, die eben selbstverantwortlich im Sinne von gechillter aufwächst, noch als meine Babyboomer-Generation, in der es extrem stark um Leistung ging, in dem es auch ein Stück weit um Aufopferung ging, diese Nachkriegsgeneration, die auch erstmal sehr selbstlos nach dem Krieg aufbauen muss, im wahrsten Sinne des Wortes, dass dann heute die jüngeren Mitarbeiter genau da gesünder und aufgeräumt sind und sagen, okay, ich möchte Familie, ich möchte Zeit haben, ich möchte meine Eltern Zeit nehmen, ich möchte mehr Flexibilität haben, ich habe auch noch ein Privatleben. Und da werden Firmen jetzt im Moment mit einer ganz anderen Kultur auch konfrontiert, weil diese Kinder ja auch schon in einem anderen Spektrum aufgewachsen sind, von gut versorgt sein, es wird eben auch alles durchorganisiert, es wird alles durchgemanagt und wir sehen ja auch dort immer wieder jetzt gerade das große Bedürfnis von jüngeren Mitarbeitern, die einsteigen, dass sie eben eigentlich wieder sehr viel nach Sea-World-Strukturen rufen. Ne? Und das ist genau diese interessante Balance, die wir immer wieder uns angucken müssen zwischen Sea- und VUCA-World. Was brauchen die Leute da gerade? Und jede Generation braucht da auch was anderes. Und es sind nicht alle nur Hipster, die in irgendwelchen Startups rund um die Uhr arbeiten und sich dabei selbst aufgeben und keine Ahnung. Das ist nur ein Teil. Das ist nur ein Teil des großen Spektrums. Es wird zwar sehr gehypt durch die Startup-Szene, aber wir haben eben auch den ganz normalen Mitarbeiter, der 25 ist oder 35 ist und sagt, Entschuldigung, ich habe damit nichts zu tun, ich habe meine Familie, mein Kind, ich möchte mich darum kümmern, ich möchte Vater sein, ich möchte diese Rollenvielfalt, die man meiner Generation angeboten hat, auch leben. Mhm. Und zwischen all diesen verschiedenen Impulsen müssen wir heute auch im Training eine, wie soll man sagen, ja, eine Melange schaffen, die dann wieder miteinander gut arbeiten kann. Und dieser hohe Individualitätsanspruch, den wir jetzt heute auch haben, das alles unter einen Hut zu bekommen, das geht eben nur mit ganz, ganz besonderen Spielregeln. Und da heißt es Toleranz gegenüber Störungen von morgens bis abends, ja. Weil wir uns nicht mehr, weil wir quasi alle alten Bilder erstmal über den Haufen werfen müssen und jeden Morgen neu angucken müssen, wie können wir eigentlich in der Konstellation, in der wir gerade arbeiten, heute den Tag am besten gestalten. Und Teams sind heute innerhalb von Wochen mehrfach neu zusammengestellt. Ja, und das heißt, wie können wir Routinen entwickeln miteinander? Oder was ist denn eigentlich eine Routine, in die wir kulturell reinwachsen können und so weiter? Und das sind extrem ganz andere Fragestellungen, die wir da heute haben, als noch vor 15 Jahren.
Ja. Ja, darüber wird noch zu sprechen sein in den weiteren Folgen unseres Impro-Live-Podcasts. Das war jetzt die zweite Folge zum Thema Agilität im Training und neue Arbeitswelt, beziehungsweise unser Fokus heute war neue
Skills, ne?
Genau. Anforderungen an die Arbeitswelt. Nächste Woche gibt's den nächsten Podcast zum Thema agile Methoden und Applied Improv oder auch angewandte Improvisation. Ich danke dir, Ella, dass du dir die Zeit genommen hast und wir hören uns bald wieder und bis dahin sage ich Tschüss.
Mehr Infos über die Impro-Live-Akademie und unsere Angebote findet ihr online auf www.impro-live-akademie.com.